Leute, diese Sonderfolge geht los mit einer kleinen Entschuldigung und gleichzeitig zeigt diese Entschuldigung auch, wie intensiv solche Profiturniere sind, wenn man den ganzen Tag verbringt. Wir haben vorhin, Wally und ich, eine gute Dreiviertelstunde eine Sonderfolge für euch aufgenommen im Pressezentrum der BMW Open, wie ihr gleich merken werdet. Zusätzlich zu der Folge, die wir diese Woche eh machen wollen, weil es unsere Geburtstagswoche ist. Wir sind ein Jahr jetzt zusammen im Advantage Podcast und wollten euch was Gutes tun und haben euch auch was Gutes getan und haben ganz viele richtig gute Themen angesprochen hier bei den BMW Open, haben aber meinen Namensvetter Yannick Hanfmann vergessen. Heute eine der Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber bei 4, 5 Spielen und Themen und wir hatten auch nur ein bisschen Zeit. Deswegen schiebe ich das jetzt nochmal vor, in Absprache mit Wally auch. Ich entschuldige uns im Namen von uns beiden. Yannick Hanfmann hat heute einen Masters 1000 Sieger hier in München besiegt. Jakub Menjik 7-6, 4-6 und 6-3 und damit mit die Story dieses zweiten Hauptfeldtages bei den BMW Open in München. Hat hier immer erste Runde gewonnen. Yannick Hanfmann, der hier in der Höhe immer gut spielt, war vor dem Turnier, hat er heute gesagt, ich gebe euch noch ein paar Insights, eben in der Pressekonferenz heute Nachmittag nach dem Sieg gesagt, dass er vor dem Turnier krank war, dann noch die Wildcard bekommen hat. In der Quali hätte es sonst nicht so gut ausgesehen, weil er noch nicht so fit gewesen wäre. Und sich hier bei dem Turnier, Zitat, nie klein macht und hier immer auch dran glaubt, Großes leisten zu können. Und Jakub Menjik, natürlich bei seinem ersten Match auf Sand, vielleicht noch ein bisschen rusty, aber sehr, sehr starke Leistung und sich damit ein Platz im Achtelfinale gesichert. Und das sollte nicht zu kurz kommen, deswegen an dieser Stelle nochmal vorgeschoben. Herzlichen Glückwunsch an Yannick, der ja auch schon in diesem Podcast zu Gast war. Und jetzt hört ihr dann gleich den Start der eigentlichen Folge. Viel Spaß damit! Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Wally und ich sitzen im Pressezentrum der BMW Open 2025 und wir wollten eigentlich, wir haben Dienstag, wir wollten eigentlich unsere Geburtstagsfolge ganz groß am Donnerstag machen, aber da wir uns eigentlich hier täglich begegnen, hatten wir heute so ein bisschen die Idee, warum machen wir nicht schon eine Sonderfolge, ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde, einfach ein bisschen quatschen und laden die dann auch hoch. Also ihr werdet die heute dann Dienstagabend oder Mittwoch früh hören. Erstmal grüß dich Wally, hi.
Hi Yannick, ja, coole letzte Tage, muss ich sagen. Ich meine, bei mir ist hier vor Ort viel passiert. Auch ein herzliches Willkommen natürlich an dich hier in einer der schönsten Städte Deutschlands, um es mal diplomatisch zu sagen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier auf der neu umgebauten Anlage. Wir haben ja gestern schon ein paar Minuten zusammen verbringen können, haben zusammen das Match von Sascha, den Erstrundensieg, teils zusammen schauen können.
Unser erstes gemeinsames Tennismatch, oder? Haben wir schon mal zusammen Tennis geschaut?
Nein. Nee. Ne? Ich glaube nicht.
Ist eigentlich sicherlich auch.
Ich glaube nicht. Aber
wir reden nur über Tennis, wir schauen nicht gemeinsam.
Das stimmt, aber als es dann im zweiten Satz auch dann so klar in eine Richtung ging, sind wir dann auch wirklich schnell weggekommen vom Tennis und haben uns irgendwie über private Sachen unterhalten. Tribünentalk war das
weil
dann halt.
Weil wir sonst ja nie Zeit haben, weil wir unser Zeitmanagement ja so regeln, dass wenn wir zusammenkommen, dann ist mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wir sagen, komm, wir reden nicht mehr, wir fangen direkt an aufzunehmen, weil uns die Zeit wegläuft. Ne?
Genau, der Smalltalk ist das Intro der Folge.
Ja, wir haben uns jetzt mal wieder ein bisschen geupdatet.
Genau, deswegen ist es cool, dass du jetzt mal ein paar Tage da bist und ich finde es genau richtig, die Idee, hier jetzt mal einen frischen Wind in die Serien und in die Folgen zu bringen, einfach aufgrund der Gegebenheiten hier, dass wir vielleicht jetzt mal zweimal die Woche kurzfristig hier von vor Ort quasi ein kleines Live-Update geben. Und deswegen, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen und München hat dich ja bei bestem Wetter empfangen.
Ja, viel besser als letztes Jahr war es ja sehr, 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 sehr bescheiden. Ja, wir machen einfach ein bisschen BMW Open, halbe Stunde und am Donnerstag, da dürft ihr euch dann drauf freuen, machen wir nochmal eine lange Folge mit Themen, die wir uns, die einfach, es passiert gerade sehr, sehr viel, ne? Der PTPA-Rechtsstreit geht weiter, es gab beim Challenger Madrid, wo du ja auch gespielt hast, gab es auch ein paar Vorfälle beim Thema Wetten mit viel zu energischen Fans und natürlich die beiden deutschen Turniere diese Woche ist ja auch noch beim Porsche Grand Prix was los, aber wir fokussieren uns heute mal einfach ein bisschen auf die BMW Open. Ich war das sind meine 8. BMW Open und ich war gestern zum ersten Mal auf der Players Party.
Das heißt der Players Night?
Players Night, ja, siehst du mal.
Aber auch nicht lange, ne?
Nee, das ist so, ich hab, also erstmal dachte ich so, ja, ist ja eigentlich mal ganz cool und jetzt kenne ich auch Wolli auch ein bisschen ganz cool, warum gehe ich eigentlich mal nicht mal so hin und so? Und dann habe ich mich da auch akkreditieren lassen und auch ein Bändchen bekommen. Und man lässt sich so am Anfang, man kommt da so rein, dann lässt man sich so ein bisschen so von diesem Klemmerklitzer so ein bisschen so, also ich habe mich so ein bisschen so mitreißen lassen, so rein. Und als ich dann da war, so nach 5 oder 10 Minuten, habe ich auch relativ schnell gemerkt, so, nee, wenn ich jetzt als Journalist hier nichts zu arbeiten habe, fühle ich mich auch nicht so richtig am Platz alleine, weil alle Spieler haben so lieb zu mir Hallo gesagt und man hat auch ein bisschen Smalltalk gehalten und so weiter. Aber am Ende des Tages denken die sich halt so, ja, das ist aber ein Journalist und kann ich mich jetzt wirklich bei dem gerade so wohlfühlen oder ist das nur ein Hintergrundgespräch, nimmt der irgendwas mit so und die sollen ja ihre Zeit dort genießen. Und dann habe ich mir was Leckeres zu essen geholt und bin relativ schnell, ich glaube, ich bin um 9:09 habe ich dir geschrieben, wir haben ja auch ganz kurz gechillt, aber ja, es hat sich für mich aber richtig angefühlt zu gehen.
Ja, das ist immer das Wichtigste. Ja, dass man auch mit einem guten Gefühl.
So ein bisschen wie Aschenputtel, nur dass ich keinen Schuh verloren habe, bin ich alleine davon dann. Nein, Spaß. Nee, aber das gestern mit dir war wirklich sehr schön. Einfach mal ein bisschen privat zu quatschen, Tennis zu gucken. Der Center Court. Ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt, ich bin wahnsinnig positiv überrascht oder war so ein bisschen so, wow. Und jetzt 24 Stunden später oder 30 Stunden später immer noch dasselbe. Also ich finde den Center Court wahnsinnig toll. Ich muss sagen, ich habe mich vorher nicht so sehr befasst mit den Änderungen. Ja, und war erstmal schockiert, weil der, wenn ihr nicht hier seid und wenn ihr euch auch nicht damit beschäftigt, ist es nicht so, dass die den alten Center Court einfach aufgerüstet haben, sondern der alte Center Court ist jetzt Court Nummer 1. Und der ehemalige Trainingsplatz neben den Essensständen, wo auch immer prominente Spieler mal trainiert hatten, was immer cool war, so zuzuschauen, direkt am Eingang des Geländes gegenüber vom Clubheim, der ist jetzt als Center Court provisorisch aufgebaut für 6.000 Leute. Ich hatte so ein bisschen was, Olli, von DFB-Pokal erste Runde, wenn ein Bundesligist zum Dorfverein kommt, mit diesen provisorisch steilen Tribünen. Ich muss sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe Höhenangst.
Das stimmt, aber ich finde, die hier machen schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Also
ist noch keiner eingestürzt.
Erstmal das, dann fügen sie sich super in das Anlagenbild ein und sieht einfach sehr harmonisch aus. Also ich habe hier eben nicht das Gefühl, dass es so Stahlgerüste sind, die einfach in der Gegend rumstehen und hässlich anzuschauen sind, sondern irgendwie ist es einfach eine tolle Anlage. Ich meine, jetzt ist natürlich der Court 1, also der ehemalige Center Court, da wo sonst immer komplett voll war. Ja, ich habe da ja drauf gespielt in der Quali. Da war ein Bruchteil von dem los, was ich letztes Jahr an Zuschauern hatte.
Weil parallel ein Spiel war auf Center Court.
Ganz genau. Also die meisten gehen jetzt eigentlich auf Center Court gucken, speziell wenn einige Deutsche parallel spielen. Aber letztes Jahr, als ich auf dem ehemaligen Center Court gespielt habe, da war das Ding komplett voll. Ja, und jetzt war wirklich nicht so viel los.
Gut, aber das war auch anders geplant, ne? Also da können wir ja mal gerade reingehen. Das ist ja auch eine wilde Story gewesen, da wollten wir sowieso drüber reden. Du warst ja eigentlich relativ weit raus für die Quali vom Ranking her. Aber natürlich als Münchner, als Wahlmünchner trotzdem hier und hast trainiert die Woche und warst dann Alternate, aber du warst am Samstagmorgen 4. Alternate. Und jetzt erzähl mal, was dann am Samstagmorgen passiert ist. Das war auch wieder eine verrückte Geschichte, ne? Oder halt typisch Profi-Tennis-Geschichte.
Ja, genau. Also ich war am Freitagabend, war ich der 4. Nachrücker, also Nummer 4 der Alternate-Liste. Und dementsprechend mit sehr, sehr geringen Chancen reinzukommen am Samstagmorgen, weil es gibt eine Deadline am Freitagabend, wo du dich einschreiben musst und dann eine Deadline am Samstagmorgen. Und da geht das Sign-In wieder von neuem los.
Digital oder analog einschreiben?
Nee, das geht inzwischen digital. Kannst du per WhatsApp machen, musst du dem Supervisor schreiben. Er muss das dann kurz bestätigen. Und ich war am Samstagmorgen der Einzige, der hier war. Und der sich eingetragen hat. Alle anderen haben sich also von anderen Orten aus eingetragen und waren gar nicht hier in München. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und dementsprechend wurde ich dann um 10.30 Uhr informiert, dass ich reinkomme.
Wann warst du auf der Anlage?
10.15 Uhr.
Okay. Und was hattest du eigentlich vor?
Ich wollte um 13 Uhr wollte ich mit Struvi trainieren und wollte natürlich so hier ankommen, dass ich ungefähr gegen 11 Uhr ja natürlich matchbereit bin, aber ich hatte jetzt keine realistischen Erwartungen, dass ich irgendwie reinkomme. Und dann ist natürlich auch so, hätte jemand rausgezogen, der erst zweite, dritte oder vierte Runde spielt, hätte ich dann natürlich auch erst zu dem Zeitpunkt gespielt. So war es natürlich maximal knapp. 10.30 Uhr im Gym, da hat dann auch die Sign-In-Deadline zugemacht. Und dann hieß es halt, in 30 Minuten spielst du auf Court 1 gegen Borna Gojo. Und
aber wer hat dir das gesagt? Oder ist jemand zu dir gekommen dann ins Gym oder was?
Genau, der Supervisor ist zu mir gekommen. Parallel hat mich dann der ATP-Tour-Manager, der quasi Player Relations hier macht, der hat mich angerufen. Das heißt, die versuchen schon die Info sehr, sehr schnell an dich ranzutragen und sicher zu gehen, dass du auch wirklich hier bist und nicht noch eine Stunde weg bist, im Stau stehst, das alles dingfest zu machen. Und dann ging's raus auf dem Platz. Und
ja, aber warte mal, die Zeit, also jetzt, du bist im Gym, du kriegst gesagt, was ist dann erster Gedankengang und wie nutzt du dann die 15 Minuten? Oder also Umkleide, umziehen, raus oder?
Nee, gar nicht mehr Umkleide. Also ich hatte meine Trainingssachen schon an. Das heißt, ich musste nur mein T-Shirt vom Trainingsshirt in ein Matchshirt wechseln, Schweißbänder anziehen und dann versuchst du natürlich in den 30 Minuten deinen Körper möglichst auf Höchsttemperatur zu bekommen. Das ist schon eine Zeit, also du hast schon die Möglichkeit, dich richtig gut aufzuwärmen, aber du hast natürlich jetzt nicht dich eingespielt, deine Routine gehabt wie sonst. Mental ist natürlich auch so, dass du relativ entspannt auf die Anlage kommst und dann geht der Puls schon erstmal hoch, allein schon durch die durch diesen Überraschungseffekt, wenn es etwas eintritt, womit du nicht wirklich gerechnet hast. Weil jede Situation, auf die du dich irgendwie vorbereitest, in deiner Routine, aber auch geistig, mental, die dann kommt, führt nicht zu so einem hohen Pulsanstieg, sage ich jetzt mal, wie wenn irgendetwas plötzlich überraschend kommt. So. Und deswegen, klar, die ersten 10 Minuten waren schon so, okay, ich gehe gleich irgendwie auf den Platz. Aber dann habe ich das eigentlich, natürlich, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz unerfahren, und habe das dann eigentlich ziemlich gut gemacht für die Situation. Also da kann ich mir nichts vorwerfen.
Borna Gojo war der Gegner, Kroate, der hier mit seinem Protected Ranking in die Quali gestartet ist. Natürlich ehemaliger, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie hoch er wirklich war, aber da hat er mal Top 50 gestanden? Ist nee. Schon, oder? Oder so drumherum?
Ich würde sagen um die 70, aber...
Also man kennt ihn natürlich und er vereinzelt auch sehr, sehr gute Leute geschlagen und zweiter Satz, zwei Satzbälle gehabt bei seinem Aufschlag allerdings und dann Tiebreak 6-8 verloren und gestern, ungelogen, erste Situation nicht mit, ich bin relativ spät angereist, gegen 16:30 Akkreditierung und so bekommen, dann komme ich auf die Anlage, wird erstmal erschlagen von diesem Center Court und der Geräuschkulisse. Erster Mensch, den ich auf der Anlage sehe, ist Turnierdirektor Patrick Kühn, der von diesem Almhaus kam, direkt Hand gegeben, wirklich so, als wäre ich persönlich begrüßt worden vom Turnierdirektor. Spaß beiseite.
Ich habe ihm Bescheid gesagt, dass du kommst, er soll mal bitte kurz zum Eingang gehen und dich in Empfang nehmen.
Ganz wichtig. Ich stehe auf Weltranglistenposition 7423 der Personen, die da begrüßt werden sollten als erstes aus Sicht des Turniers und aus meiner Sicht auch. Nee, jedenfalls, dann werde ich erschlagen von diesem Center Court, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und dann sehe ich digital Gojo gegen
Ben Shelton.
Matchball, direkt im Moment Matchball, aber bei Aufschlag Shelton. Und ich dachte mir halt sehr, das ist wieder klassisch Tennis. So. Und da sieht man halt auch, wie nah alles beieinander liegen kann. Und du bist ja sowieso auch, glaube ich, jemand, der je besser der Gegner ist, desto wohler oder desto eher kannst du halt zeigen, zu was du eigentlich eben stande bist, auch wenn es mal nicht so gut läuft, spielerisch davor oder so. Ja, eng beieinander. Und ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, ich komme auf jeden Fall zur Quali, wenn du spielst. Und dann wurde es ja immer unrealistischer, dass das realistische Szenario ist. Dann haben wir es ja auch, wir haben gar nicht mehr drüber geredet, ich habe es dann auch sein lassen. Und ich hatte am Samstag um 11 Uhr einen Dienst für Bundesliga.de. Und so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher schreibt mir deine Freundin über Instagram Messenger, ob ich vor Ort sei, damit ich Videos und Bilder machen kann. Ich so, hä, warum denn? Und dann ist so eine Sekunde später so, oh Gott. Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, dass du reingekommen bist. Und dann stand es dann, im ersten Satz hast du Break zurückgelegt. Und dann habe ich mich so aufgeregt, dass es keinen Livestream gab. Bei jedem Challenger-Turnier gibt es Livestreams von Quali und so weiter. Und dann hier ATP 500 hätte man doch mal irgendwie so eine Kamera einstellen können. Und dann musste ich wieder mal, wie bei deinem Quali-Match von der ATP in Neuseeland, da war es aber nachts um 3, habe ich dann auch noch während Dienstbeginn, habe ich parallel meine Aufgaben gemacht und habe immer diesen ATP-Ticker refreshed und dann auch halt so Satzbälle hast, was übelst klappt war. Es gibt nichts Schlimmeres, Tennis-related. Das hat mich richtig aufgeregt. Ja, kann ja gar nichts. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich deinen Stream gucke, kann ich es noch beeinflussen, weißt du?
Wie als ja, ist ja auch so, auch. Absolut. Ja.
Ja, also das ist am Samstag für dich passiert und mittlerweile ist Dienstag und das Hauptfeld ist im vollen Gange. Heute stand ein bisschen im Licht der Youngster. Justin Engel hat verloren und Diego de Dura Palomero hat Denis Shapovalov besiegt, beziehungsweise hat den ersten Satz gewonnen im Tiebreak und hat dann von der Aufgabe von Shapovalov beim Stand von 0-3 profitiert. Er hatte einen Medical Timeout noch. Ich weiß nicht genau, wo er behandelt wurde, aber es sah relativ ernsthaft aus. Und den Youngster habe ich jetzt heute auch zum ersten Mal kennengelernt hier. Großer Sonnenschein. Kam hier rein, hat erstmal reingerufen, seid nett zu mir, ich bin neu. So vor 20 Journalisten und TV-Kameras. Und hat hat einfach so, wie wenn wir jetzt hier auf der Couch, wir sitzen jetzt hier ist so eine kleine Couch-Ecke im Pressezentrum, so als hätten wir uns jetzt unterhalten, so hat er seine PK gemacht. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, Wolli, oh, der redet sich gleich um Kopf und Kragen, weil er so locker war. Aber es war nichts Schlimmes dabei, es war sehr erfrischend, aber und sein Agent, Mats Merkel, der hier in dem Podcast auch schon zu Gast war, stand auch da und so weiter. Aber ich hatte immer das Gefühl, es könnte jetzt was Krasses rausgehauen werden, was ihn vielleicht nicht so gut tut, aber es war immer so an der Grenze noch.
Ja, es war lustig. Ich war noch im Fitnessbereich hier, der ist 10 Meter Luftlinie von der PK. Das ist hier so provisorisch in der Tennishalle aufgebaut mit so Raumtrennern. Das heißt, man hört, wenn man im Gym ist, hört man die Sachen, die auf der PK über Lautsprecher gesagt werden. Und ich war gerade fertig mit meinem Programm und ich höre, dass Diego seine PK anfängt. Dachte ich, okay, ich setze mich mal hinten rein und bin dann raus, als er fertig war und bin an einem Kollegen vorbei und sage, hey, hat er echt gut gemacht, eigentlich richtig gut.
Und da sind wir aber.
Und dann lese ich von dir eine WhatsApp und du sagst, wo du mir vor halt 15 Minuten geschrieben hast, bin jetzt bei der PK von Diego, redet sich um Kopf und Kragen und ich so, diese beiden Sichtweisen wieder, du schon wieder hier irgendwie mit der Lupe drauf und oh, bloß nichts Falsches sagen und ich einfach so, okay, wenn er jetzt nichts raushaut, wo ich jetzt sage, muss man nicht machen, dann ist alles gut. Und er ist grundsympathisch aufgetreten, wie ein 17-Jähriger halt ist, der gerade den größten Sieg seiner Karriere auf dem Center Court beim 500er-Turnier gefeiert hat. Und ich kenne ihn natürlich auch privat, dadurch, dass wir im letzten Jahr in der gleichen Bundesligamannschaft in Berlin zusammen gespielt haben. Hier haben wir auch schon einmal trainiert. Wir sollten heute trainieren, bevor er reingekommen ist. Jetzt hat er mich gerade gefragt, ob wir morgen trainieren können. Also der Draht ist relativ eng.
Ja, und deswegen war ich, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, weil du hast ich kann mich nicht erinnern, dass du ihn so beschrieben hast, also dass er so ein Sonnenschein ist und so ein emotionaler Typ. Ich hatte das anders abgespeichert, vielleicht hat's mich, aber ich bin auch ein bisschen gefangen so zwischen den beiden Welten. Ich glaube, das kommt durch unseren Podcast auch. Zum Beispiel, ich sehe das halt natürlich aus journalistischer Sicht, ne? Wir sind hier in München. Das ist journalistisch schon auch ein heißes Pflaster, so ein bisschen auch wie Hamburg, ne? Die Bild-Zeitung ist hier, Merkur ist hier, TZ und so, die ganzen Boulevard-Zeitungen auch von München, Sport1 ist hier und so weiter. Also der hat schon einige Headlines geliefert, so ein bisschen. Und ich denke mir dann immer nur so ein bisschen so, auch aus Sicht mal so zum Beispiel von jungen Rudi Mollecker, vom jungen Alex Zverev und so weiter, ne? Dass sie ja davon dann auch nicht profitieren, von diesen Headlines. Und dann vielleicht so ein bisschen ungeschützt aufprallen. So habe ich es gedacht. Aber wie gesagt, es war immer so ein bisschen so an der Grenze zu dem. Und es ist ja auch immer das, was man erreichen will. Also Mats Merkel ist ein sehr erfahrener Agent, IMG. Und vielleicht hat er ihn auch extra nicht gebremst, um dass er authentisch rüberkommt. Weil wenn man vielleicht Leute bremst, vor der ersten PK werden sie vielleicht noch nervöser und dann geben sie nur so Roboterantworten und das kommt dann natürlich auch schlecht rüber. Also
ich fand es nämlich genau deswegen auch gut, weil er halt auf die Fragen Antworten geliefert hat, denen man gerne zugehört hat, ja, und wo man jetzt nicht sich A, B und C notiert hat und gedacht hat, okay, das hat er jetzt gesagt, ja, also gar nichts.
Da unterscheiden er sich und Justin Engel, also in dieser einzigen Kategorie unterscheiden sie sich deutlich. Justin, man merkt richtig, er denkt darüber nach, was er jetzt sagen wird und so weiter. Und Diego hat halt so, also Diego gehört, stecke ich jetzt heute mal nach dem ersten Eindruck in die Kategorie Eva Lys, Andrea Petkovic.
Okay. Ich fand es auch sehr authentisch, wie er sich nach dem Matchball auf dem Platz verhalten hat. Also es ist...
Sag mal zu Ende, weil hier haben es alle drüber gefunden.
Ja, nee, also ich... Natürlich... Oh, jetzt gebe ich ihm ein bisschen Shit. Der Junge ist 17, der weiß, dass ich ihn sehr gerne mag und dass es ein super Typ ist. Natürlich jetzt in der Situation ein gestandener Spieler, der seit mehreren Jahren eigentlich Top-10-Potenzial hat. Der gibt auf, hat sich dann nach dem Matchball, der ist auf dem Platz eingezeichnet, hat sich hingelegt, danach sich noch sehr laut darüber gefreut, aber
bevor er sich hingelegt hat, hat er halt auch richtig einen Jubel rausgeschrien,
genau,
als der Schiri bekannt gegeben hat, dass er aufgibt und Shapovalov verlässt den Platz und dann ist dieser Jubel und diese Dings und Shapovalov hat sich so richtig so über die Schulter nochmal so, ja, und hat so ein bisschen leicht mit dem Kopf
geschrien. Ja, natürlich.
Und hier haben dann halt direkt auch alle so ein bisschen, nicht alle, und hier wurde dann auch so ein bisschen, okay, ist ein bisschen drüber, aber ich war dann auch sofort, oder die meisten hier auch so, okay, der Junge ist halt, ist er schon 17?
Ja, er ist 17. Ja.
Er ist 17. Und gerade übermannt von seinen Emotionen.
Absolut.
Und Preisgeld und Punkte und was das jetzt alles mit sich bringt. Und das war ihm dann in dem Moment, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihm egal war oder ob er halt übermannt war von dem Denken.
Genau.
Da hat ja auch niemand, jetzt sein Trainer oder sein Agent, noch die Chance gehabt, da reinzurufen oder reinzurennen und zu sagen, so jetzt Piano und im Interview sagst du jetzt mal bitte, ja, bad luck, ich hoffe, Shapovalov geht's besser,
aber
und so.
Man kann auf der einen Seite nicht immer sagen, er ist 17 und dann, also er ist erst 17 und spielt so gut und ist so weit und dann, wenn er halt mal eine Sache macht, die man halt mit 35 anders machen würde, das dann ihm halt nicht nachsehen. So.
Ja, ja.
Deswegen, 17-Jährige machen Sachen, die 17-Jährige machen.
Ja.
So. Und es ist niemand zu Schaden gekommen, es war alles gut und ich fand es trotzdem authentisch, weil er freut sich einfach so und er will niemandem etwas Böses und man kauft es ihm einfach zu 100% ab, wie er dann auch danach das On-Court-Interview führt. Und was ich damit meine, dieses authentische Gesamtpaket, auch wenn diese Aktion möglicherweise ein bisschen drüber war, muss man das entschuldigen können. Finde ich, sollte gar kein Problem sein. Und er nimmt die Leute mit, genau durch diese Art, weil jeder dort sieht, da freut sich einfach einer richtig ehrlich, mit Herz. Und ich finde, sowas braucht halt auch das Tennis. Wenn du solche Typen nicht hast, die Emotionen nicht puristisch nach außen leben können, ja, dann hast du nur noch irgendwelche kühlen Marionetten, mit denen man sich null identifizieren kann. Sowas, solche Stories braucht das Turnier, braucht Tennis Deutschland. Und deswegen, der Gesamtauftritt ist einfach stimmig und er holt das Publikum damit ab. Und er wird von Match zu Match mehr Supporter haben, weil man ihn besser kennenlernt, weil ihn mehr Leute mal haben spielen sehen. Genau.
Ja, sehr interessanter junger Mann, wohnt in Berlin, Papa Südamerika, Mutter aus Litauen, glaube ich, hat er vorhin gesagt.
Mhm,
also irgendwas Baltisches auf jeden Fall. Interessante Mischung natürlich dann, da kommt natürlich das Naturell dann auch so ein bisschen her. Und ja, wir sollten vielleicht noch investigativ auch erklären, dass du ja der Grund bist, warum er überhaupt heute spielen durfte, ne? Diego. Nein, du hast ja mit Gael Monfils trainieren
Stimmt.
Und nach der Einheit musste er aus dem Turnier rausziehen, ne?
Genau.
Hast ihn halt mit deinen Grundschlägen, mit deinem Tempo und Ticken zu sehr gefordert, ne?
Ja, also ich habe mit Monfils gestern Nachmittag trainiert und er war halt einer meiner ersten Idole.
Das erste Mal eigentlich, dass ihr euch kennengelernt?
Ja, also er wusste schon, wer ich bin, aber wir haben jetzt nie wirklich direkten Kontakt miteinander gehabt. Verstehe. Oder geschweige denn zusammen trainiert. Das hat sich halt einfach nicht ergeben. Und wir haben, dadurch, dass er so ein aufgeschlossener Typ ist, kommst du halt direkt vor dem Training schon mit ihm ins Gespräch und so, super nett. Und ich wollte eigentlich gerne mit ihm ein Foto machen. Also es gibt halt nicht so viele Spieler, mit denen ich jetzt ein Bild haben möchte, aber bei Germán Fies wäre es halt wirklich eine Story gewesen, weil es ein Spieler war, den ich mit 12 Jahren als Idol hatte, als er da auch Roland Garros Halbfinale gespielt
ganz
hat.
Jung, ja.
Ganz jung, das erste Spieler gewesen, wo ich seine Schuhe damals nachgekauft habe.
Das war halt auch ein Rausch, dem zuzuschauen damals, ne?
Genau. Und zu dem Foto ist es leider nicht gekommen, weil er sich verletzt hat.
Und dann
und diese, nee, das überhaupt nicht, aber ich habe halt die Situation einfach nicht gespürt. Weißt du, wenn sich jemand verletzt und du merkst schon, der ist mit seinen Gedanken gerade, okay, ich muss wahrscheinlich rausziehen, dann sagst du nicht nach dem Training, hey, du, ich weiß, dir geht's gerade nicht so gut, aber können wir nicht nochmal kurz ein Bild machen?
Das war dein...
Keine Chance.
Sehr, sehr also, gut. Das war dein Friedhelm Funkel-Moment. Erinnerst du dich? Erinnerst
als du an ihm vorbeigegangen bist und ihm noch einen schönen Tag gewünscht hast.
Erinnerst du dich?
Ja, ja, genau. In Paris.
French,
ne?
Open.
Ja.
Die StammhörerInnen werden sich erinnern.
Ja.
Wo ich mich das auch 3 Tage nach dem Pokalfinale nicht getraut habe, ihm auch seinen schönen Moment mit seiner Frau zu nehmen. Und ich dachte so, wer weiß, hier sind so viele Zuschauer, deutsche Zuschauer auch in Paris, wie oft er jetzt heute um ein Foto ging. Ich habe es auch einfach nicht gefühlt. Stattdessen aber wohl die ersten Foto mit mir bekommen.
Ganz genau, ja. Mit Sonnenbrille, richtig
das
gut.
Das war auch nicht gut, das Foto.
Doch.
Wir müssen nochmal eins machen.
Das war super.
Das war, wir machen nochmal ein ordentliches.
Gibt es auf der Advantage-Seite, in der Story war es, ne?
Ist noch ein paar Stunden,
ja, okay.
Online, wenn ihr den hört, hoffentlich. Ja. So spielt das Leben manchmal, ja. Man will Monfils und kriegt Schneider. Ja. ja, wir haben ja gesagt, wir machen heute ein bisschen Sonderfolge. Wir kommen zum Abschluss nochmal ein bisschen zu den deutschen Spielern hier und mit Fokus auf Alexander Zverev. Wir haben gleich am Ende.
Ja, warte, ein Titelverteidiger, Schruffi.
Ja,
kann man auch kurz
genau,
erwähnen.
Ich wollte sagen, dass wir gleich am Ende des Podcasts noch ein Gespräch haben mit Sky-Reporter Paul Häuser, wo wir über Zverev reden. Deswegen können wir jetzt noch mal ganz kurz über die anderen deutschen Spieler auch sprechen und dann ganz kurz noch über Sascha und dann leiten wir nämlich zu dem Interview über. Das passt wunderbar. Bei der positiven Geschichte, die wir eben heute erwähnt haben, gab es auch eine Enttäuschung aus deutscher Sicht und sicherlich auch für den Spieler, Titelverteidiger Jan-Lennard Struff, ist mit 0-6 und 2-6 gegen Francisco Cerundolo ausgeschieden. Wir haben beide uns gestern ja auch tief in die Augen geschaut und haben gesagt, halt richtig taffe Auslosung für ihn in der momentanen Situation und so ist es dann auch heute gelaufen. Struffi hat in der PK gesagt, dass er zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass er ihm da heute Paroli bieten kann, dass er viele leichte Fehler gemacht hat, dass er von den leichten Fehlern auch profitiert hat und er ist einfach eine sehr taffe Situation für ihn ist. Er verliert jetzt die 250 Punkte aus dem letzten Jahr. Ich habe vorhin nachgeguckt, Live-Ranking hinter 80 jetzt, also ein paar an 80 gefallen und in Monte Carlo ja gegen den Monegassen verloren. Und jetzt stehen einfach auch taffe Turniere an, ja. Jetzt geht's mit Madrid und Rom weiter, wo halt auch nicht gesagt ist, dass er da halt einfach mal wieder maschiniert, ne. Und er war sehr, sehr niedergeschlagen heute. Selbstverständlich natürlich. Hast du ein bisschen was sehen können in deinem Schedule?
Ja, ich habe beide Teile des Matches gesehen. Erstmal beeindruckt, einfach Cerundolo auf Sand auch live spielen zu sehen, welcher Lockerheit er trotzdem schafft, so viel Wirkung auf die Bälle zu bekommen, mit einer spielerischen Leichtigkeit. Wird ja von Pablo Cuevas betreut, habt ihr auch die letzten Tage ein bisschen im Training gesehen. Echt viel, sehr spezifische Sachen trainiert, also zum Beispiel nur Rückhand-Return nur Vorhand aus einer Position in ein bestimmtes Zielfeld. Und war einfach sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite halt Struffi, ja, wie ein Spieler, der ohne Überzeugung und wenn er es halt auch schon in der PK so deutlich anspricht, dass er nicht wirklich dran geglaubt hat, das merkt man halt. Und das Ergebnis spricht in der Klarheit natürlich auch dafür, dass er nicht wirklich da war, dass er nicht diese Überzeugung hatte, dass er dem Gegner jetzt irgendwie Schaden anrichten kann. Und dadurch, dass ich Strophi auch so gut kenne und so schätze und weiß, dass ihm deutsche Turniere speziell auch sehr, sehr viel bedeuten. Jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er letztes Jahr hier gewonnen hat, spielen die Weltranglistenpunkte natürlich auch mit rein, die er jetzt verliert. Aber ja, tut mir einfach leid, weil ich weiß, wie gut und professionell und gerne er arbeitet und alles für sein Tennis tut. Und ich kann mich natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen identifizieren mit einer Phase, wo es schwierig ist, Siege einzufahren.
Yes.
Ich hatte jetzt in meinem Fall noch keine Matches, wo ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie, das war überhaupt nichts. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber du hast es angesprochen, in den nächsten Wochen stehen Turniere an, wo auch mal Auslosungen kommen können in der ersten Runde, wo man eigentlich schon vorher einen Flug buchen kann. Ja, also übertrieben gesprochen,
ja. Er hatte ja auch die eine oder andere taffe Auslosung, also wenn man vor Monte Carlo. Ja, in Monte Carlo hat er hier am Samstag in der PK, hat er gesagt, ja gut, davor hatte ich halt Medvedev und wen hat er noch alles gehabt und so, ja, wo du halt weißt, das kann schwierig werden. Und dann hast du halt auf dem Papier ein machbares Los und das ist aber auch nicht gesagt, dass es dann halt immer klappt, ne?
Absolut.
Heute war ganz krass. Ich habe für Eurosport Text über Zverev geschrieben und dann gab es in dem zweiten Satz eine Phase. Er hat schnell wieder einen Break kassiert und dann hat er aber zweimal hintereinander den Aufschlag gehalten, endlich mal aufs Scoreboard zu kommen. Dann stand es 2-3 und es waren ein paar engere Ballwechsel. Und ich habe angefangen, diesen Text aber zu schreiben wegen Deadline und schreibe den Vorspann. Und die ersten 2-3 Zeilen vom szenischen Einstieg, und er war halt sehr fokussiert, wie man es von mir kennt als Professionalist, und guck nach ein paar Minuten wieder hoch, Matchende.
Ja.
Und ich so, und dann war ich so richtig, so habe auch mein Nachbar so, hä? Was war denn jetzt? Ich habe doch eben noch, weißt du, ich eben noch stand es doch noch 2-3. Ja? Also ich war halt kurz fokussiert und dann ist es bei ihm anscheinend weggelaufen. Das ist auch manchmal Tennis, und was ich auch noch sagen wollte, wir feiern ja Geburtstag, du und ich, jetzt, wir haben morgen am 16. April 2024, also morgen vor einem Jahr, die erste Folge aufgenommen gemeinsam. Und das war ja dann in der Woche, in der Strophi das Turnier gewonnen hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir in den Wochen danach, in unseren ersten Folgen, ja teilweise geschwärmt haben von ihm, du auch, wie er in Madrid gespielt hat, wie nah an den Linien dran waren, wie selbstlos und so weiter. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel für Profi-Tennis. Ich habe mich heute auch gar nicht getraut, eine Frage zu stellen. Ich hatte jetzt auch keinen Auftrag und dann wollte ich nicht irgendwie noch so eine, weißt du, also
ja.
Unnötig. Der hat noch
ja. Du kannst Fragen. Ja auch nur provozierende Fragen stellen.
Ich ja sowieso. Schlecht einfach. Einfach schlecht. Aber wie nah das, also vor einem Jahr seinen größten Erfolg. Und ich hätte ihn am liebsten gefragt, es hat nicht gepasst, so, ob er den Erfolg letztes Jahr denn eigentlich wirklich auskosten und genießen konnte. Jetzt in der Phase, wo es nicht so läuft, ob das so an einem auch vorbeizieht und rusht, dass man weder diese guten Momente so krass genießen konnte und wenn es dann schlechter läuft, sich denkt, ich hatte eigentlich mein bestes Tennisjahr und ich habe es gar nicht so gefühlt. So, darüber habe ich während der PK nachgedacht.
Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Weil im
dass man es genießt oder dass man es nicht so genießt?
Nee, es ist schwierig zu genießen. Du kannst es in Momenten immer mal genießen, wenn du mal eine freie Stunde hast, aber eigentlich bist du ja, wenn du so einen Zeitplan spielst oder Turnierplan spielst wie Strophi, dann auch zu der Phase, da geht es von Schlag auf Schlag. Da hast du einfach keine Zeit mit den ganzen Reisen, wieder Matchvorbereitung. Und vor allen Dingen, wenn du gut spielst, hast du ja so viele Matches, du kommst gar nicht in diesen Ruhemodus rein. Den hast du halt nur in Phasen, wenn es schlecht läuft. Da hast du viel Zeit, drüber nachzudenken. Das ist immer super.
Ich habe nicht das Gefühl, dass du viel Zeit hast, über irgendwas nachzudenken. Du hast ja nie Zeit, egal ob du gewinnst oder verlierst.
Ja, das stimmt, aber ich repräsentiere ja auch nicht den Querschnitt aller Tennisspieler.
Und wen repräsentierst du?
Niemanden.
Niemand, dich?
Niemanden, ja.
Gut, liebe HörerInnen, wir wollen jetzt zum Abschluss noch ein bisschen über Alexander Zverev sprechen. Und da es zeitlich passt, hört ihr jetzt erstmal kurz das knapp viertelstündige Interview mit Paul Häuser von Sky über die Woche in Monte Carlo. Er war vor Ort und hat sehr viele Insights gesammelt zu Alexander Zverev, auch mit den drei gemeinsamen Einheiten mit Boris Becker auf dem Platz. Und danach hört ihr uns nochmal einmal ganz kurz. Bis gleich. So, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Fettions, ich habe euch versprochen, in der Geburtstagswoche auch ein paar Sonderfolgen und ich sitze hier im Pressezentrum der BMW Open mit Paul Häuser von Sky. Kennt ihr natürlich als Tennis Freaks, ist einer der Kommentatoren und Berichterstatter und Reporter bei Turnieren. Wir sind hier, Paul, zwar bei den BMW Open, aber ich habe mir dich nochmal geschnappt, weil ich nochmal ein bisschen über Monte Carlo letzte Woche auch reden will, weil du warst vor Ort. Und bevor wir über Zverev, Monte Carlo und Becker reden, erstmal, du warst, glaube ich, das erste Mal da?
Zweite Mal schon. Letztes Jahr 3 Tage habe ich von Stefan Hempel übernommen. Der hat vorher die Rutsche gemacht ab Montag. Musste dann leider zur zweiten Bundesliga-Topspiel zurück nach Deutschland. Dann durfte ich die letzten drei Tage machen. Das war schon sehr cool, ja.
Gut, und wir wollen ein bisschen über die Eindrücke reden. Erstmal, ich war zum Beispiel noch nie da und ich glaube auch, dass sich viele deutsche Tennisfans das denken, dass sie sich das nicht leisten können. Aber es kommen ja auch immer relativ viele Italiener rüber, ne? Wie hast denn du den Eindruck so zwischen der High Society und den Preisen? Kann man sich das als normaler Tennisfan leisten, da auch mal ein, zwei Tage hinzufahren?
Ja, echt empfehlenswert. Bevor ich loslege, erstmal muss ich sagen, habe die Ehre, schön, liebe Advantage. Hörerinnen und Hörer, schön, dass ich hier mal auch dabei sein darf. Ich habe es gestern bei der Players Party auch Wally gesagt. Ich bin echt auch begeisterter Zuhörer. Tolle Insights, also richtig spannend. Und Yannick, echt Kompliment. Großer Austausch. Und wie ihr die Themen beackert, auch mit den Kapiteln und sowas. Also da ist für jeden was dabei. Das ist ein toller Mehrwert, toller Podcast.
Vielen Dank. Das Bier, das versprochene Bier für die Aussage gibt's gleich. Spaß. Nein, weiß ich sehr zu schätzen. Genau, ja. Monte Carlo, kann man sich das leisten?
Ja, also da gibt's, hat auch ein anderer Podcast, da hat das Thema sehr, sehr gut beackert, die Tennisproleten. Da gab's gute Tipps jetzt. Der Geheimtipp oder der Lifehack ist wahrscheinlich Hotel in Nizza. Also weil die Hotels in Monte Carlo, das kann ich sagen, die sind schweineteuer und sind dann wahrscheinlich extra teuer während so einer Turnierwoche. Lifehack, Nizza, Flug nach Nizza oder wie man nach Nizza hinkommt, gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Nizza auch, finde ich persönlich, dann hat noch ein bisschen mehr zu bieten. Das klassische Monte Carlo ist auch schön, aber nicht meine Welt. Einfach nicht meine Welt, weil da ist natürlich sehr, sehr viel Luxus, sehr, sehr viel Prunk. Und ich war letztes Jahr in einem Hotel, Monton, da habe ich mich richtig verliebt in diesen Ort. Das ist eine Viertelstunde von Monte Carlo weg. Das ist so der letzte französische Ort vor der italienischen Grenze. Und also direkt an der Côte d'Azur, unfassbar süße Schätzchen. Du hast überall so einen richtigen Duft in der Luft. Du hast diese Zitrusbäume, es ist fantastisch und wir sind nahe an Italien, tolle Italiener natürlich, aber auch gute französische Restaurants und die Italiener, die sind ja wirklich sofort in Monte Carlo und deshalb muss man wirklich sagen, es ist ein Heimturnier für die Franzosen und es ist ein Heimturnier für die Italiener und in diesem Jahr, also als Fognini damals seinen Run hatte 2019, da wurde der auch getragen von den Tifosi und jetzt war es eben vor allem Lorenzo Musetti, Berrettini hat ja auch gegen Zverev ein Riesen Match hingelegt dann und glaub, da auch
war halt auch Berrettini mit dem Publikum gegen
ja Zverev, ne? Genau, das muss man noch dazu sagen und Musetti hatte sehr viele enge Matches, der hat es wirklich, der ist ja eher ein schüchterner, ruhigerer Typ, aber der hat es auch geschafft, diese Energie für sich zu nutzen, zu kanalisieren. Und ich glaube, das Match gegen Alex de Minaur, in Australien gewinnt er das so nicht, Tiebreak im dritten Satz.
Verstehe.
Am Ende sind ihm die Räder abgefallen, so leider, aber Musetti war schon ein Highlight und für mich das coolste Match war Alcaraz Fies, auf jeden Fall. Also was Fies gezeigt hat, wie nah Fies dran war, der hatte Alcaraz richtig, der hatte ihn on the edge so richtig, hat er nicht zugepackt, aber hier, bold prediction. Oder wobei, so bold ist die eigentlich gar nicht. Arthur Fies, sage ich dir, wird in den nächsten Wochen schon was reißen. Kann bei den French Open im Titel mitspielen. Warum nicht?
Sascha hält ja auch große Stücke auf ihn schon seit geraumer Zeit. Paul, ich habe dich natürlich jetzt kurz hier reingeholt, weil du natürlich letzte Woche sehr nah an Sascha Zverev dran warst in Monte Carlo.
Die einen sagen so, die anderen so.
Gut, so nah man als Reporter dran sein kann. Ich begleite ihn natürlich jetzt hier in München auch, aber ich möchte noch ein bisschen über letzte Woche reden. Was hat er nach den etwas schwierigeren Aufgaben für einen Eindruck auf dich gemacht?
Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass er so im Training sich peu à peu gesteigert hat. Und das Miami-Turnier war auch gut. Da waren sehr gute Matches dabei und auch gegen Arthur Fies, was über weite Strecken sehr, sehr gut. Ein bisschen den Faden verloren, klar. Und immer auch bitter, wenn du mit Break vorne dann verlierst. Aber er hat gegen einen sauguten Gegner dann auch verloren. Und der erste Satz gegen Berrettini war der beste seit den Australian Open, würde ich sagen. Das wird er auch so sehen. Dass dann das Level so leicht droppt, natürlich wird Berrettini stärker und natürlich wissen wir alle, was Berrettini für eine Wucht hat mit dem Aufschlag, mit der Vorhand. Berrettini kam dann gut auf, aber es knickt bei ihm ein bisschen zu leicht weg. Ich war in
von
der
den Eindruck, also bei ja. fernab von den Spielen bleiben, hat dich das überrascht, dass es so wegbricht im Spiel, weil die Einheiten ja. eigentlich gut waren und weil er eigentlich einen stabilen Eindruck macht, so als Mensch auch einfach? Oder hast du das Gefühl, dass die sportliche Krise, dass man ihm das auch als Mensch ansieht auf Tennisturnieren?
Ja, sieht man ihm schon an. Das ist, glaube ich, aber einfach normal. Wir sind ja beim Leistungssport und wir sind bei einem Einzelsport. Und Tennis ist da einfach, glaube ich, wenn du keine gute Strähne hast, geht jeder anders mit um. Aber die Top-Tennisspieler, wenn ich mir die anschaue, Monte Carlo war da jetzt auch wirklich kurios. Djokovic auch mit einem gruseligen Auftritt gegen Alejandro Tabilo. Ich glaube, danach hat er einen Weltrekord aufgestellt für die kürzeste PK auf der Tour. 1:20. Das war eine Frage, zack, Antwort, worst match und danke, ciao. Saschas PK war nicht so viel länger nach dem Berrettini-Match. Ich war da, habe die eine deutsche Frage gestellt und ja, also da macht er auch erstmal zu. Und da glaube ich, da gibt es auch verschiedene Typen. Ich habe mit Ivan Ljubicic beim Turnier gesprochen. Das ist immer das Schönste eigentlich bei den Turnieren, der Austausch mit Trainern, mit anderen Journalisten, mit Kollegen, was man da erfährt. Und Ljubicic hat mir verraten, also für ihn gibt es da zwei Kategorien. Er hatte zum Beispiel Roger Federer, der war in der Lage, direkt nach dem Match in die Analyse zu gehen und dann schon richtig da was rauszuziehen aus der Partie. Bei Miloš Raonic zum Beispiel, den er auch trainiert hat, war das unmöglich. Der hat 1-2 Tage gebraucht und dann konnte er das sacken lassen und dann war der auch wieder klar. So, und bei Sascha würde ich jetzt auch mal sagen, der fällt eher in die Kategorie Raonic. Da wurde es nach dem Match auch eher dunkel, so um ihn rum. Da war dann alles auch schlecht. Der erste Satz war nicht mehr viel wert. Und wenn man ihn dann aber hier wieder schon gehört hat im Interview, dann konnte er diese Berrettini-Niederlage schon viel besser einordnen und hat auch, glaube ich, das Positive gesehen, dass da eine Tendenz nach oben ist, dass es nach vorne geht, ja, und das gehört dazu.
Ich habe auch mit den Jahren so ein bisschen gemerkt, die journalistisch die kurzfristigen Einschätzungen von Sascha Zverev auf PKs kurzfristig nach Niederlagen jetzt nicht zu sehr journalistisch auf die Goldwaage zu legen im Gesamtkontext. Das muss man, glaube ich, auch erst lernen, wenn man einen Sportler begleitet, ist ja jeder anders. Deswegen voll die gute Einschätzung. Der letzte Part in diesem Konstrukt, warum ich dich hier habe nochmal, ist natürlich der interessanteste wahrscheinlich, das Thema Boris Becker. Ist ja kein neues Thema. Er war auf den Trainingsplätzen dabei, zeitweise.
Dreimal
in Montreal.
Drei Tage war er da, dreimal dabei.
Einfach mal ein paar Beschreibungen von dir haben. Wie ist das abgelaufen auf den Trainingsplätzen? Was kannst du sagen?
Also, er war da nicht als Tourist. Das ist meine Beobachtung. Sondern da hat ein Austausch stattgefunden. Sascha hat, ich habe ihn angesprochen beim Media Day vor seinem Training. Und da hat er gesagt, also auf die Frage, weil ich hatte ihn vor 2 Jahre vorher schon im Tannenhof dazu mal angesprochen, da war er bei Trainer bei Rune, ob Boris eine Option ist, da hat er gesagt, die Tür für Boris ist immer auf, ja. Und da hat er gesagt, ja, gilt eigentlich nach wie vor, aber ich will dazu weiter nichts sagen, wir lassen euch wissen, wenn was kommt. Und sie sind aber im guten Austausch und sie sind befreundet. Und das hat man gemerkt, für Boris hat es irgendwie sehr, sehr gut reingepasst, weil er mit seiner Frau 3 Tage da war. Ich glaube auch, dass so die Konstellation jetzt einfach irgendwie günstig war. Dann ist er quasi in so...
Die leben in Mailand.
Die leben in Mailand, genau, schnell rüber. Ich habe auch gehört, dass der Sohn ist Model für Replay, das hat irgendwie auch zum Turnier ganz gut gepasst. Wie auch immer, er war da, aber er war die 3 Tage, war der nicht ein Zuschauer auf dem Trainingsplatz, sondern das war für mich auch Coaching, das war für mich... Genau.
War der Papa da?
Er war auch da, Papa war da, Bruder war da, Jess Green war da, Matthias Bachinger, der Hitting-Partner, Bastian Arnold als Physio, Will Herbert ist jetzt hier wieder diese Woche, die wechseln sich ab, aber die ganze Crew und eben Boris. Und da hatte ich schon das Gefühl, also wenn das jetzt passt, hey, warum? Die können das quasi so als Trial für sich nutzen, warum denn nicht häufiger? gibt da wahrscheinlich immer noch so ein paar Komplikationen. Boris ist wahrscheinlich auch sehr, sehr beschäftigt, ja.
Darf nicht überall hinreisen, auch juristisch.
Ne? Ja, und dann muss man schauen, was passt. Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die eine gute Kommunikation haben, dass die eine Chemie haben und dass Boris da eine sehr, sehr gute Ansprache hat. Also haben wir ein paar tolle Bilder auch geliefert bekommen.
Papa, war alles entspannt. Also
hat das so zugelassen. Integriert. Und schön. Genau, also ich hoffe auf Fortsetzung folgt. Man muss natürlich jetzt hier auch das Ganze realistisch einordnen. Das, was Sascha so gesagt hat. Er ist jetzt hier in München nicht mit dabei und es ist, glaube ich, auch nicht geplant, dass er in Madrid und Rom dabei ist und dann auch bei den French Open. Mal schauen, das kann sich auch schnell ändern, aber...
Wenn du dich erinnerst, Paul, 2019,
ja.
Das ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her, war er hier auch schon mal auf dem Schiedsrichterstuhl gesessen bei...
Auf dem Trainingsplatz in München, das waren die ersten Bilder, genau. Becker und Zverev gemeinsam on court.
Genau, da war ich noch beim Tennis.
Schöne Bilder, ja.
Da haben wir auch Geschichten darüber gemacht. Deswegen
muss man ja machen, als Journalisten, wir müssen es covern, ne?
Ja, klar. Ja, wir werden das weiter beobachten, aber mir war es nochmal wichtig, das auch ein bisschen einzuordnen, weil, wie du es jetzt schon richtig gesagt hast, hier in München, Boris Becker wird nicht kommen.
Mhm.
Und ich sage jetzt subjektiv, ich glaube halt nicht, dass er Trainer wird, solange der Papa die aktive Rolle hat, die er hat und die er auch haben möchte. Das ist also, und du hattest es ja auch gesagt, das ist ja kein Geheimnis, weil er es ja öffentlich gemacht hat. Boris Becker hat ja auch unter einem Instagram-Post von Sky Daumen hoch gemacht.
Und so. Top, ja.
Also ich glaube schon, dass er Bock drauf hat.
Kann man so deuten. Und wir hätten natürlich auch Bock drauf von den Medien. Ich habe es natürlich auch hochgechest, gebe ich zu. Aber halt garniert mit meinen Infos, mit meinen Eindrücken von vor Ort. Und natürlich habe ich dann auch jetzt so ein bisschen diese Welle transportiert, die deutschen Tennisfans, das ist meine Meinung, die würden sich zum Großteil das riesig wünschen. Die fänden das große Klasse, wenn da eben diese zwei Magneten, diese zwei Powerhäuser, Becker und Zverev, zusammenkommen. Also für den deutschen Tennissport wäre es win-win-win-win-win-win-win. Das wäre ja so genial, ja.
Klar.
Wir werden das, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Klar. Traut euch, aber ja, es ist, genau, das ist ein Einzelsport und Sascha hat auch gesagt, er muss schauen, was für ihn passt und ich kann auch total das nachvollziehen, dass wenn du dir so jemanden dazu holst, dann willst du es auch als komplette, als All-In-Lösung, dann muss es auch passen und nicht nur für ein paar Turniere.
Voll.
Im Jahr.
Wir werden das weiter beobachten, journalistisch. Paul, vielen Dank, dass du dir
kurz eingeladen hast.
Du bist auch im Stress, beruflich und privat. Und wir machen auf jeden Fall nochmal eine ausgeruhte ganze
Sehr Zeit gerne.
Mit dir. Und dann reden wir auch ein bisschen über Sky und deine Aufgaben und alles drum und dran.
Sehr gerne.
Schöne gute Woche hier beim BMW Open.
Janik, freue mich immer. Schön mit dir. Ja, mach's gut.
Ja, vielen Dank an Paul, dass er sich Zeit genommen hat. Der war heute eigentlich auch privat hier, hat dann aber gesagt, komm, wir machen das und die Insights sind ja echt Gold wert. Ich habe es aber auch in meinem Eurosport-Text geschrieben, der mittlerweile online ist, dass eine zeitnahe, intensivere Zusammenarbeit zwischen Alexander Zverev und Boris Becker unwahrscheinlich ist. Und nach meinen mir vorliegenden Infos, er wird doch hier nicht anreißen und Alexander Zverev hat das Thema hier auch eigentlich schon ein bisschen zugemacht, indem er gesagt hat, es gibt nichts Neues zu vermelden, ihr werdet es von mir hören. Und meine journalistische Meinung ist, dass solange Alexander Zverev Senior eine aktive Rolle spielen möchte, er so akzeptiert ist als Trainer von Sascha, dass es schwer ist, so einen richtig großen Namen dauerhaft an der Seite zu haben. Also Paul hat erzählt, die haben super funktioniert in den drei Einheiten. Beide haben so ein bisschen gecoacht, so als temporäre Ergänzung immer mal wieder. Aber dauerhaft kann ich mir das persönlich nicht vorstellen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich nächste Woche überholt werde von der dauerhaften Zusammenarbeit, aber nach meinen Informationen wird das nicht kommen, auch wenn ich es mir ganz gut vorstellen könnte, dass da nochmal der Impuls kommt. Wie hast du hier Sascha schon erlebt? Habt ihr mit Kontakt gehabt auf der Anlage? Das ist ja für ihn wahnsinnig schwer, sich hier auf der Anlage zu bewegen. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu.
Ja, genau. Ich habe ihn jetzt seit dem United Cup das erste Mal wieder in Persona gesehen und es ist dann halt immer zwischen Tür und Angel. Fast am ruhigsten ist es mal in der Umkleide, wenn man da irgendwie nach der Einheit mal sitzt für ein paar Minuten. Aber er hat natürlich auch ein großes Team, einen großen Anhang dabei, mit denen er dann auch beim Essen zusammen ist und natürlich schon versucht, sich so einen gewissen familiären und ruhigen Rahmen zu schaffen, weil es ist sehr, sehr viel Trubel für ihn hier bei deutschen Turnieren. Das merkt man halt auch bei den Trainingseinheiten,
Brutal. Wenn
er von A nach B muss. Ich glaube, da versucht er, sich auch so gut wie möglich irgendwie so ein bisschen abzukapseln, damit er auch mal ein bisschen Ruhe für den Kopf bekommt, weil er hat ja auch aufgrund der sportlichen Situation aktuell auch einfach alle Ressourcen nötig, die er bündeln kann, um auf dem Platz seine Leistung zu bringen. Das ist ihm glücklicherweise hier jetzt erstmal in der ersten Runde sehr, sehr souverän gelungen. Und ansonsten ist er fit. Er trainiert wieder an freien Tagen sehr viel mehr als viele, viele andere. Habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass ich das sehr, sehr lobenswert und finde und auch irgendwo bewundere. Wie viel Arbeit er da reinsteckt, hat er jetzt auch mit Matthias Bachinger, also Bachi, den ich halt auch, zu dem ich sehr, einen sehr guten Draht habe, jetzt erstmal zeitweise einen übergangsweise neuen Hitting-Partner dabei. Also der Bachi ist ja auch jeden Tag mehrere Stunden gefordert und muss ackern auf dem Platz. Aber grundsätzlich macht er einen guten Eindruck. Und wie gesagt, die Performance in der ersten Runde war jetzt schon mal so überhaupt nicht wackelig oder so, wo ich mir jetzt erstmal direkt Gedanken machen würde, okay, mal schauen, wie lange das noch gut geht, sondern das war ein echt solider Auftakt. Und wenn sich ein Spieler seines Kalibers mit ein, zwei Siegen wieder ein Gefühl holt, ja gut, dann ist natürlich immer ein Titelfavorit hier.
Klar. Voll. Bevor ich nochmal auf sein Team zu sprechen komme, zu dem Punkt davor, wie der sich hier bewegen kann, ne? Also es sind meine 8. BMW Open, du bist ja auch schon, bestimmt schon länger, wann waren deine ersten BMW Open?
Wahrscheinlich noch als
Fan oder so? Bevor du Profi warst du mal hier?
Nee, ich glaube, doch, wir hatten mal einen Lehrgang hier. Okay. Ja, also 10 Jahre.
Also auch ungefähr so wie Sascha.
Ja? Vielleicht sogar länger. Ja,
naja, 10,
15 Jahre.
Ich war 8-mal hier und spätestens seit Sascha der ist, der er halt ist, dann Top 20 irgendwann, 2017 hat er hier dann auch ja gewonnen, ist er hier natürlich der Posterboy und der Star des Turniers, hat ja auch einen mehrjährigen Vertrag mit dem Turnier und das Turnier macht mit ihm natürlich Werbung. Es war schon immer schwer, sich für ihn hier zu bewegen und auch gerecht zu bewegen, weil du kannst es ja nie allen recht machen in der Größenordnung und die Menschen, das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, haben auch keinen, oder nicht alle haben Fingerspitzengefühl für die jeweilige Situation. Ich möchte euch eine Situation schildern, das, was auch dafür spricht, dass Alexander Zverev gerade alles dafür tut, den sportlichen Fokus zu halten und aus der Situation rauszukommen. Ja? Er hat gestern gegen Alexander Müller gewonnen, ist dann zur PK nach 40 Minuten und er wurde natürlich angefragt, und das war ein Ordnungspunkt, dass er die Players Night eröffnet, zusammen mit Turnierdirektor Patrick Kühn und Jan-Lennard Struff. Und der hat in der letzten Frage auf der PK gesagt, ja, also das ist jetzt schon ein Pflichttermin für mich, ich gehe jetzt auch in Sportklamotten dahin. Natürlich ist es eigentlich schön, so ein bisschen mit den Leuten da zu chillen, aber ich habe noch keine Recovery gemacht, ich habe noch keine Behandlung gehabt, ich gehe jetzt in meinem Adidas Outfit darüber. Hab mein, wie man auch immer, also genauso hat es gesagt, wie man auch immer das nennt, mein Auftritt und dann werde ich mit meinem Team nach Hause gehen. Und dann ist er, weil ich war ja mit dir verabredet auf der Players Party und ich hatte alles fertig, hab meine Sachen gepackt, bin raus und er war so 10, 15 Meter hinter mir und mit 4 Security, 2 an jeder Seite, ist er dann über den Kiesweg immer so hinter mir, ich bin dann irgendwann auch zur Seite, um die vorbeizulassen und es war schon 7:30, 7:45 und da waren immer noch so viele junge und alte Fans auf der Anlage und die haben sich dann von allen Seiten dahin gedrängt und der ist halt im Gehschritt durch, weil er jetzt auch wusste, ich muss da jetzt hin und ich muss ja auch noch mein Zeug machen und hat halt im Gehen noch so viele Autogramme wie möglich gegeben oder so Fotos im Gehen, konnte aber natürlich längst nicht jeden befriedigen da und da waren Eltern, die ihre Kinder so nach vorne geschubst haben. Es war echt, echt eine ungute Situation und er war auch total es war unangenehm für ihn. Also er hätte gerne, er nimmt sich extrem viel Zeit für die Leute. Gestern nach dem Match gab es hier fast Massenpanik. Die Leute waren hinten in den Büschen drin, in Zehnerreihen. Habe ich ja auch in der Story drin gehabt oder habe es ja auch geschickt. Ne? So, das nochmal dazu. Also und da kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr Tennisfans seid, das nochmal ein bisschen anders zu beurteilen, wenn so ein Superstar auf der Anlage ist, weil der hat auch immer noch gewisse Dinge im Fokus zu tun. Ne? Kurz zurück zum Sportlichen, du hast es angesprochen, Matthias Bachinger ist seit einer Woche vor Monte Carlo da und wird jetzt auch erst nochmal 3 Wochen bleiben, so habe ich es gehört. Als Sparringspartner hat einen neuen britischen Physio, der bei Emma Raducanu war, als sie US Open gewonnen hat und der zuletzt mit Jack Draper gearbeitet hat, über den wir auch letztens ausführlich gesprochen haben. Und der beide Zverev-Brüder schon sehr lange kennt, hat schon mal mit beiden gearbeitet, als Sascha 17 war, habe ich heute erfahren. Und wirkt hier deshalb auch sehr vertraut mit beiden Zverev-Brüdern. Das noch für euch als Info. Du als Tennisprofi, wie hat dir der sportliche Auftritt gefallen?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr solide. Man muss halt immer mit einbeziehen, aus welcher Form der Spieler kommt, wie die Ergebnisse in den letzten Wochen waren, wie er aktuell dasteht. Und ich fand die Auslosung mit dem Franzosen Alexandre Müller, wie sagt man, tricky, knifflig.
Letzte Woche Career High, 39.
Genau, also guter Sandplatzspieler, der aber auch auf Hardcourt dieses Jahr schon gute Ergebnisse erzielt hat, der aber eigentlich sehr gerne auch auf Sand spielt. Deswegen, es ist keine leichte erste Runde gewesen zum Reinkommen, sondern ein absolut ernstzunehmender Gegner, wie man hier halt kreuz und quer im Feld auch sieht, dass jeder jeden so ein bisschen schlagen kann. Und da halt ein Gegner mit einem 6-4 und dann einem frühen Break im zweiten Satz in eine Situation zu bringen, wo er auscheckt und das Match so ein bisschen dahin läuft und dann ganz entspanntes 6-1 ist, da gibt es eigentlich nichts zu meckern und es wird ihm einfach sicher gut tun. Am Ende ist halt ein Sieg und der wird dann halt eingebucht und geht dann ins aktuelle Gefühl rein und gibt erstmal 3 Pluspunkte und dann gibt es nochmal einen Tag Training und ich glaube, dass er dann morgen richtig gut dastehen wird, weil die Vorbereitung optimal ist.
Am Mittwoch geht es im Achtelfinale gegen Daniel Altmaier im deutsch-deutschen Duell. Hat in der PK gesagt, also Sascha Zverev hat in der PK gesagt, bei allem Respekt vor der Weiterentwicklung von Daniel Altmaier, der sehr, sehr gut spielt, wird es dann auch an mir liegen, wie ich mich präsentiere, wie das dann ausgehen wird. Also er war auch schon wieder ein bisschen das Selbstvertrauen da. Aber ich sag, das Wohl und Wehe für die French Open hängt nicht davon ab, wie gut er hier in München spielt. Also auch wenn es jetzt nicht so, wenn es jetzt irgendwie nächste oder übernächste Runde zu Ende sein sollte, er hat auch letztes Jahr vor dem French Open nicht die sportlichen Bäume ausgerissen und er macht einen sehr ruhigen Eindruck und er ist bemüht, die negativen Nebengeräusche aus der sportlichen Krise so aufzufangen und alles andere hast du ja gesagt, wie hart er trainiert und so weiter. Also selbst wenn es hier jetzt nicht so gut klappen sollte, habe ich jetzt keinen Panik-Button, was eine gute Grand Slam-Leistung angeht. Ansonsten freue ich mich einfach noch ein paar Tage hier auf die BMW Open. Es ist immer wie so eine Messe. Man führt viele Gespräche, so muss es dir wahrscheinlich auch gehen. Du kommst wahrscheinlich gar nicht hinterher. Ne?
Ja, also ich habe heute mit dem Max Rehberg gesprochen. Es ist kraftzehrend. So geil es halt ist, diese Woche hier und so viele Leute man auch trifft und sich super gerne mit denen unterhält und jedem Hallo sagt, es ist einfach super anstrengend, weil ich trainiere hier halt auch voll und das dann noch parallel zu haben, jede Minute fast schon passiert irgendwas. Man sitzt mit irgendwem zusammen beim Essen, dann geht man raus, dann trifft man den, dann schaut man zu bei einem Match, dann setzt man sich zu dem, quatscht mit dem, also ja, über Nacht müssen die Batterien echt immer gut aufgeladen werden und ich merke es jetzt auch schon nach ein paar Tagen, also wenn ich noch im Turnier wäre, würde ich niemals so lange auf der Anlage verweilen. Jetzt macht es einfach super viel Spaß, aber es ist kraftzehrend, aber auf eine super tolle, angenehme Art und Weise.
Ja. Voll. Und ich kann dich natürlich auch mehr belasten, jetzt wo du nicht
im Turnier bist. Genau, ich glaube, es liegt auch an dir.
Es liegt immer nur an mir im negativen Sinn. Eine Sache habe ich noch. Du hast mir auch heute erzählt, dass du schon mit ein paar Podcast-Hörern ins Gespräch kamst.
Ja.
Ich unabhängig von dir auch, also mit mir reden sie tatsächlich auch.
Ja.
Und ich habe 2 ganz liebe Tennisspieler kennengelernt, Hobby-Tennisspieler hier aus München. Und das wollte ich dir jetzt noch hier auch im Pod sagen.
Der eine hat erzählt, dass er den Podcast immer mit seinem Sohn hört. Was denkst du, wie jung unsere jüngsten Hörer sind?
Ich würde sagen 10 bis 12. 12. Ja.
Luis, 11 Jahre aus Kirchheim, hat, so zumindest die Aussage des Papas, der spielt in der U12 vom FC Augsburg im Fußball oder ist dabei, da Fuß zu fassen, und haben immer eine etwas längere Autofahrt dann nach München zurück. Und da fordert er dann immer ein, dass einmal die Woche wir gehört werden. Und wir hätten so entspannte Stimmen und seien immer auch ja gut drauf. Und das hat mich so gefreut.
Das ist schön zu hören. Ja.
Und da habe ich aber nochmal reflektiert, und das ist meine abschließende Frage: Sind wir denn U12 kinderfreundlich in unserem Podcast, oder müssen wir uns da nochmal hinterfragen?
Für die heutige Jugend, ja. Da ist es kein Problem, glaube ich. Ja.
Nein, aber Luis, an der Stelle liebe Grüße an dich und deinen Vater und vielen Dank für die Treue als Stammhörer. Gut durchgekommen, ein bisschen was gemacht, und ihr dürft euch freuen auf eine richtige Jubiläumsfolge am Donnerstag, wenn wir beide da wohlauf sind.
Ja, das hoffen wir doch.
Aber jetzt habt ihr schon mal was zu hören gehabt, und wir kommen ja hier mit Leuten ins Gespräch, und wir haben ja auch unsere Flyer dabei, und dachte so, wir haben keine aktuellen Sachen, auf die wir verweisen können. Jetzt haben wir sie.
Definitiv.
Wolli, ich wünsche dir einen schönen Abend. Jetzt geht's direkt heim.
Genau. Jetzt geht's heim zum Ausruhen. In den wohlverdienten Feierabend.
Sehr gut. Ich gehe in mein Hotel, ruhe mich auch aus, schreibe noch ein bisschen was und dann wird geschlafen. Euch eine gute Woche, wenn ihr hier bei den BMW Open seid, liebe Leute. Schreibt uns gerne über die Insta-Seite advantage_podcast und habt ganz viel Spaß. Und wenn ihr nicht beim Tennisturnier seid, habt auch ganz viel Spaß und passt auf euch auf. Und das letzte Wort gebührt Daniel.
Genau, also wie Yannick schon gesagt hat, ich finde es immer cool, mit euch ins Gespräch zu kommen. Also wenn ihr mich die Tage noch auf der Anlage irgendwie rumlaufen seht oder beim Training seht, dann immer gerne ansprechen. Sagt mal Hallo, dass wir auch ein Bild von euch haben, wer hier unsere Zuhörer sind. Und bleibt gesund, bis zur nächsten Folge, bis ganz bald. Ciao, ciao.